Über diesen Sonntag steht ein ganz gewaltiges Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 60, Vers 2. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und das ist sozusagen heute der Schlusspunkt der Weihnachtszeit. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber mit diesem letzten Sonntag nach Epiphanias endet im Kirchenjahr offiziell die Weihnachtszeit. Und da ist uns das jetzt nochmal so gewaltig vor Augen gestellt, dass mit dem Weihnachtsfest unser Herr Jesus Christus in diese Welt gekommen ist und dass es das Evangelium schon gleich am Anfang dieses Gottesdienstes für jeden Einzelnen von uns, über mir, über dir, jetzt auch heute Morgen, geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich liebe diese Epiphanias-Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ihr es bewusst erlebt. Da gibt es so wunderbare Lieder, die mich begleiten seit meiner Kindheit. In meinem alten Gesangbuch, das ich zur Konfirmation geschenkt bekommen habe, da ist das die Nummer 50. Da geht es um Jesus, der in diese Welt gekommen ist. Jesus ist kommen. Und wir haben hier vorne eine wunderbare Darstellung dessen, was ja viele Menschen in der Welt erleben, die gebunden sind. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Er, der Durchbrecher, macht alle recht frei. Das ist die Hoffnung, die wir durch das Evangelium haben. Es ist heute auch der Bibelsonntag. Das freut mich ganz besonders, weil uns das nochmal den Fokus auf die Bibel richtet. Und ich werde das nie vergessen, wie hier wir hier zu Gast die Maggie Gobran hatten und wie sie uns so ins Gewissen gesprochen hat. Nur 15 Minuten jeden Tag, lest die Bibel. Das wird euer Leben verändern. Lasst uns beten in unserer Gemeinde für einen neuen Hunger nach dem Wort Gottes, nach der Bibel. Lasst uns beten für unser Land, dass Gott nochmal diesen Hunger schenkt nach seinem Wort. Und wenn du einer von denen warst, die damals gesagt haben, ja, ich will da mitmachen, dann geht's dir vielleicht so, wie es mir zwischendurch ging. Dann ist doch der Alltag wieder gekommen und der Entschluss, der wurde wieder schwach und du hast das aus dem Blick verloren. Dann nimm doch heute diesen Sonntag, dann nimm doch heute diesen Bibelsonntag als neuen Anstoß und sag, ja, ich will mit dieser Bibel, mit dieser Schrift leben. Das Thema über dem Gottesdienst heute Morgen ist Licht am Ende des Tunnels. Und dann habe ich gedacht, das reicht uns ja gar nicht. Wenn wir jetzt auf das Licht warten wollten am Ende des Tunnels, dann kommen wir ja vielleicht um auf dem Weg durch den Tunnel hindurch. Und ich habe gebetet, Herr, gibt es ein Wort, etwas, das uns Mut machen kann, schon jetzt unterwegs? Ja, es gibt Licht, nicht erst am Ende des Tunnels, aber natürlich am Ende des Tunnels sowieso. Der Tunnel unseres Lebens, der ist manchmal sehr schwierig. Und wir brauchen das Licht. Und Epiphanias, dieses Fest, wo heute der letzte Sonntag dieser Epiphanias-Zeit ist, das ist das Lichtfest oder das Fest der Erscheinung unseres Herrn. Das Licht, das aus der Höhe kommt und in dein und mein Leben hineinkommt. Um dieses Licht geht es. Und das war ja das, was uns Jesaja nochmal so zugerufen hat. Über dir geht auf der Herr, das anbrechende Gottesreich. Als ich Student war in England, da haben uns unsere Professoren, im Englischen ist manches so griffig, immer zwei Begriffe vor Augen gestellt. Yet and not yet. Schon, aber noch nicht ganz. Das ist das Geheimnis des Reiches Gottes. Es hat schon begonnen und wir beten immer wieder, Herr, dein Reich komme. Da steht noch etwas aus. Und das ist das, wo wir jetzt weiter nachdenken müssen. Unser Text, den wir heute Morgen haben, der steht im 2. Korintherbrief. Korinth, das war eine Stadt, ja, die könnte eine moderne Stadt gewesen sein, wie heute irgendeine Großstadt. Es war eine Hafenstadt, vielleicht so wie Hamburg, mit allem, was dazugehört an Geschäft, an Wohlstand, aber auch an Problemen. Korinth war sogar eine doppelte Hafenstadt. Das war ja an dieser Landenge und da wurden die Boote mit so Holzrollen rübergebracht auf die andere Seite des Isthmus von Korinth. Und dann waren quasi in dieser Stadt zwei Häfen. Es war eine moderne Stadt, eine reiche Stadt, eine wohlhabende Stadt. In dieser Stadt gab es eine tolle Gemeinde, eine lebendige Gemeinde. Aber Paulus hatte Sorge, wenn er an diese Gemeinde gedacht hat. Und seine Sorge war, ob diese Gemeinde wohl eine Hoffnung hat, die wirklich trägt. Hast du eine Hoffnung, die wirklich trägt? Und mit wirklich tragen meine ich, trägt deine Hoffnung dich auch in den dunklen Tälern. in dem dunklen Tunnel? Ist deine Hoffnung eine Hoffnung, die sich bewährt, auf die du dich verlassen kannst? Eine Hoffnung gegen den Augenschein. Und darum geht es Paulus in seinem zweiten Korintherbrief. Der zweite Korintherbrief ist ein sehr persönlicher Brief. Das lohnt sich, diesen Brief mal zu lesen. Unser Abschnitt steht in Kapitel 4, aber diese Kapitel 3, 4 und 5, die bilden so eine Einheit in dem Korintherbrief. In Kapitel 3 spricht Paulus von der Herrlichkeit des Evangeliums. Ich habe das extra mal gezählt. 11 Mal gebraucht er das Wort Herrlichkeit, 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 wo er das Evangelium beschreibt, die Herrlichkeit des Evangeliums. Und dann kommt Kapitel 4 und das ist wie so eine Ernüchterung. Da geht es um die Nachfolge im Schatten des Kreuzes. Da geht es um die Leidensgemeinschaft mit Jesus Christus. Und dann ist das Kapitel 5 da und da überschlägt sich Paulus in der Beschreibung der Hoffnung auf die Ewigkeit. Da könnte man fast sagen, wie man in meiner Heimat in Ostfriesland hat das mal einer gesagt, selig sind die, die da Heimweh haben, denn sie werden nach Hause kommen. Das ist eine Verheißung, die wir als Christen haben. Hast du Sehnsucht nach der ewigen Heimat? Paulus beschreibt das in 2. Korinther Kapitel 5. Aber unser Text steht in Kapitel 4, die Nachfolge im Schatten des Kreuzes. Paulus sieht sich als einen Boten des Lichts, der dieses Licht des Evangeliums in die Finsternis dieser Welt hineinbringt. Und das haben wir ja gehört bei Jesaja, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkelheit die Völker. Und manche heute Morgen hier unter uns, die sind vielleicht auch in der Dunkelheit von Sorgen und Problemen gefangen, aber dann weiß auch Paulus, über dir geht auf der Herr. Und Paulus lädt uns ein, in diese Leidensgemeinschaft mit Jesus hineinzukommen. Jesus hat Gemeinschaft mit uns, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Diese Gemeinschaft steht unter einer großen Verheißung. Wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Jetzt haben wir so ein irdenes Gefäß, so ein zerbrechliches Gefäß hier dargestellt. Und das ist ja ein Missverständnis, was wir heute manchmal haben. Wenn wir an diese Paulusworte denken, dann denken wir an kleine Öllämpchen und sowas. Das sind ja für uns so ganz schicke Dinge, die wir irgendwo aufs Fensterbänkchen stellen oder im Regal platzieren. Und wir staunen, wie schön das getöpfert ist und so weiter. Damals war das eigentlich nichts weiter als so eine Umverpackung. Das war eine Tüte. Also wir haben diesen Schatz in irgendwelchen Tüten. Die Tüten sind nichts Besonderes. Wer noch eine braucht, ich habe gleich ein paar mitgebracht. Also Tüten gab es damals nicht, aber damals gab es irgendeine Gefäße und man konnte ein oder zwei Stück für 5 Cent oder was auch immer kaufen, so wie man eben jetzt für eine Plastiktüte, das ist eine umweltbewusste Tüte, wie man so für eine Plastiktüte bezahlt. Aber Paulus sagt, es geht ja nie um die Tüte. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Es geht um den Schatz, der in uns hineingelegt ist. Und dieser Schatz, sagt Paulus, das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist der Schatz, der unser Leben reich macht. Der Schatz ist nicht nur das Wort Gottes, sondern wer ist denn das Wort Gottes? Jesus Christus ist das Wort Gottes. Der Schatz ist Jesus Christus selbst in uns. Das ist das, was Paulus wichtig ist. Und jetzt lese ich uns unseren Abschnitt. Ich greife ein bisschen auch die Verse drumherum auf, damit uns das nochmal klar wird. Nun aber schauen wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verwandelt, umgestaltet, verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Darum, weil wir dieses Amt haben, Paulus redet jetzt auch von seiner Berufung, aber jeder, der hier in der Gemeinde Amt und Auftrag hat und auch wo Jesus dich in den Alltag gestellt hat, da gilt das auch. Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um. Wir fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns, dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber das Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Welcher ist das Ebenbild Gottes? Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Er ist gekommen. Jetzt springen die Fesseln, die Bande, die dich und mich festhalten. Wir dürfen jetzt seine Knechte sein, um Jesu willen. Und jetzt überschlägt sich Paulus, Vers 6, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Das ist der Bezug zur Schöpfungsgeschichte. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi. Und jetzt geht's runter in den Alltag. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und jetzt beschreibt Paulus dein und mein Leben. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Und jetzt zitiert Paulus aus dem Alten Testament, aus dem Psalm, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie die Psalmenschreiber, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser innerer Mensch, äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen gewaltige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Lieber Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns diese Hoffnung heute Morgen ganz neu vor Augen stellst, dass wir davon ergriffen werden, was du in unserem Leben tun möchtest. Amen. Licht nicht erst am Ende des Tunnels. Ich habe es gesagt, die Weihnachtszeit geht zu Ende. Die Kerzen auf unseren Bäumen brennen natürlich nicht mehr. Heute ist der letzte Tag, der Sonntag, der letzte Sonntag nach Epiphanias. Das Kind in der Krippe ist und wird der Heiland der Welt. Da scheint etwas durch von der Herrlichkeit Gottes. Das wird im Leben und im Wirken von Jesus offenbar. Da, wo Finsternis noch meine oder dein Gemüt oder Seele bedeckt, da kommt der Herr und will mächtig wirken. Er will diesen Schatz, dieses Licht, diese Hoffnung in das irdene Gefäß unseres Lebens bringen. Und das ist für mich das Licht schon vor dem Ende des Tunnels. Da müssen wir nicht warten, bis wir in Gottes Reich hineinkommen. Nein, sondern er spricht das in deine und meine Situation hinein, so wie wir hier heute Morgen versammelt sind. Und dann sagt Paulus, dass unsere Schwachheit, unsere Gebrochenheit nicht mal sinnlos ist, sondern er sagt, damit in unserer Schwachheit, damit in unserer Verzagtheit, damit in unserer Not, dass da etwas sichtbar wird von der überschwänglichen Kraft Gottes. Das brauche ich, das brauchst du in unserem Leben. Licht am Ende des Tunnels, nicht erst am Ende des Tunnels. Warum ist mein Leben überhaupt so schwierig? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Warum ist das alles so kompliziert? Warum kann das nicht viel einfacher sein? Und Paulus würde sagen, weil du und ich mit unserem Leben in einer Spannung stehen. Wir stehen in dieser Spannung von dem schon angebrochenen Reich Gottes und dem Reich Gottes, das erst in der Vollendung kommen wird. Das ist die Spannung, in der wir stehen. Und da ermutigt Paulus uns jetzt. Versteht ihr? Jesus, als er seine erste Predigt hielt, da hat er gesagt, tu tut um, kehrt um, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und da meinte er nicht wie der Zug, der jetzt schon ziemlich nah ist und gleich ankommen wird, sondern Jesus meinte, es ist da. Er sagte ja, wer nicht wie ein Kind dieses Reich Gottes aufnimmt, der kann nicht hineintreten. Man kann nicht das Reich aufnehmen wie ein Kind und hineintreten, wenn es noch nicht da ist. Das ist da. Das Reich Gottes ist die Realität, die heilsame, wirkliche, lebendige Gegenwart Gottes, die uns umgibt. Aber trotzdem beten wir immer wieder, dein Reich komme, weil noch etwas aussteht, weil wir noch auf etwas warten. Es ist teilweise da, aber es ist noch nicht ganz da. Es ist schon begonnen, aber die Fülle steht noch aus. Und das ist diese Spannung zwischen Vers 6 und 7, die Paulus hier beschreibt. Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Er hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Und dann Vers 7, aber diesen Schatz haben wir in irdenen Gefäßen. Die alte Ordnung ist noch nicht beseitigt, aber das Neue ist schon angebrochen. Und Paulus geht es in diesem Kapitel 4 darum, dass wir das einmal verstehen. Der Text erwähnt das Reich Gottes gar nicht, ihr habt es ja vorhin gehört, aber doch beschreibt er diesen Konflikt, diesen Widerspruch, in dem wir stehen. Und wer das nicht versteht in der Nachfolge, kann kaum wirklich Schritte tun und vorankommen. Paulus zeigt jetzt in diesem Text an 6 konkreten Beispielen auf, wie dieser Kontrast sich darstellt. Auf der einen Seite, da nennt er die alten Dinge, die noch nicht vollständig überwunden sind. Und auf der anderen Seite, da geht es ihm um die Dinge, die mit Jesus gekommen sind. Das eine und das andere. Und mittendrin stehen wir und beides realisiert und sich in unserem Leben und beides erleben wir täglich. Wenn wir das nicht verstehen, nochmal, werden wir in der Nachfolge keine Fortschritte machen. Die 6 Beispiele, die Paulus uns vor Augen stellt. Das erste Beispiel, das ist das, was wir hier auch dargestellt haben. Schwäche und Kraft. Da ist ein Gefäß, das unser Leben symbolisiert, eine Umverpackung, eine Tüte. Und in dieser Tüte, in diesem wertlosen Gegenstand, hier natürlich nicht wertlos, aber damals, wer in irgendeiner alten Ausgrabung mal durch die verschiedenen Schichten buddelt, eins findet man überall, Tonscherben, Tonscherben, Tonscherben ohne Ende. Das ist sozusagen der Müll der damaligen Zivilisation, nichts Besonderes. Nicht besonders schmeichelhaft, womit Paulus unser Leben vergleicht, aber so ist unser Leben. Aber in diesem Leben, sagt Paulus, da haben wir einen Schatz. Wir sind schwach und zerbrechlich, aber der Schatz ist das Evangelium. Unser Leben ist wie Pötte, aber darin ist die gute Nachricht vom Reich Gottes. Und damit ist eine Absicht verbunden, damit sich in unserer Schwachheit seine Kraft zeigt. Das zweite Beispiel, und da bin ich ja mitten in der Arbeit, in der wir als Hilfsaktion Märtyrerkirche stehen. Verse 8 und 9, Paulus spricht von Verfolgung und von dem Schutz in der Verfolgung. Die Verfolgung kommt durch Menschen, Gesellschaften, da ist der Druck da. Es geht nicht nur um Verfolgung, es geht um Anfechtung, um Bedrängnis, in der wir vielleicht auch stehen. Und auf der anderen Seite ist Gott da mit seinem Schutz. Wir werden in dieser Welt immer mal wieder umgehauen, sagt Paulus, aber wir kommen nicht um. Es gibt in dieser Welt Leid, sagt Paulus, aber, sagt Paulus, nur so weit, wie Gott es zulässt. Schwäche und Stärke, Verfolgung und Schutz. Das dritte Beispiel, Vers 10 und 11, Sterben und Leben. Sterben und Leben, in unserer Sterblichkeit zeigt sich sein Leben. Und Paulus gebraucht wirklich drastische Ausdrücke. Er sagt, wir werden alle Zeit in den Tod gegeben, wir sterben immer da. Auf der anderen Seite zeigt sich darin das Leben Jesu. Ihr Lieben, das ist unsere normale christliche Erfahrung. Das ist unsere Realität. So ist unser Leben. Und Paulus wiederholt das hier, Vers 10 und 11, zweimal. Immer wieder, alle Zeit, immer da sind wir in den Tod gegeben. Der Tod ist eine gegenwärtige, permanente Bedrohung. Wir brauchen nur die Nachrichten zu gucken. Und dann, mittendrin, sagt Paulus, ich liebe das. Ich liebe die Bibel. Ich finde, das ist so überwältigend mutmachend. Damit, sagt Paulus, in diesem alle Wege in den Tod gegeben, damit sich jetzt in meiner Sterblichkeit, in diesem Leben, in diesem Körper, wo alles vergeht, was irgendwann verrotten wird, dass sich da mittendrin jetzt das Leben Jesu entfalten darf. In dieser Tüte, in dieser Umverpackung. Das ist die große neutestamentliche Hoffnung, Leben durch den Tod hindurch. Das vierte Beispiel. Das vierte Beispiel, Tod und Auferstehung. Das ist das Beispiel, wo Paulus jetzt auch den Psalm zitiert, aus Psalm 116, da zitiert er den Vers 10. Ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Der Psalmist erlebt das auch. Und er glaubt, woran denn? Ich werde wandeln vor dem Herrn in dem Lande der Lebendigen. Und Paulus sagt, das glaube ich auch, das weiß ich auch, das ist meine Überzeugung, das ist meine Botschaft, das bekenne ich. Und in dieser Spannung stehe ich. Tod und Auferstehung. Schwach und zerbrechlich, Schatz und Evangelium. Verfolgung und Schutz. Sterben und Leben. Tod und Auferstehung. Selbst wenn wir sterben sollten, haben wir die Hoffnung auf das ewige Leben. Uns kann nichts umhauen. Das fünfte Beispiel. Verfall und Erneuerung. Das fängt ja so harmlos an, dass einem die Haare ausfallen und irgendwann denkt man ganz so sportlich, bin ich auch nicht mehr, man muss ein bisschen mehr aufs Gewicht achten. Und wir wissen, wir verfallen. Da geht etwas kaputt. Da wird etwas immer schwächer, immer weniger Leistungsfähigkeit. Und mittendrin Erneuerung. Der innere Mensch wird erneuert. Außenverfall, Innenerneuerung. Und Paulus sagt, dieser Prozess, der findet statt. Das kannst du verifizieren, wenn du zu Jesus gehörst. Das erlebst du in deinem Leben. Wir und Gott. Zwei Prozesse. Noch nicht, aber es beginnt schon. Und das letzte Beispiel. Trübsal und Herrlichkeit. Paulus sagt das, der so sehr verfolgt wurde. Er sagt, die Trübsal ist leicht im Vergleich zur Herrlichkeit, die über alle Maßen gewichtig ist. Er sagt, die Trübsal, die Bedrängnis ist zeitlich, aber das, was kommt, ist ewig. Er sagt, das, was uns bedrückt, ist sichtbar, aber auf das, wo wir warten, das ist unsichtbar. Mich macht das nachdenklich. Nicht nur heute Morgen natürlich, sondern auch jetzt die letzten Tage in der Vorbereitung. Paulus scheint das wichtig zu sein. Wenn er sechsmal uns immer und immer wieder Beispiel um Beispiel nennt, um uns etwas deutlich zu machen von der Spannung, in der wir stehen. Pötte und Schatz, Schwach und Kraft, Verfolgung und Schutz, Sterben und Leben, Tod und Auferstehung, Verfall und Erneuerung, Leiden und Herrlichkeit, sichtbar und unsichtbar. Und es läuft alles auf die ewige Herrlichkeit zu. Ihr Lieben, wie wollen wir diese Spannung erklären? In unserer gefallenen Natur, und jetzt sagt ihr natürlich, aber ich bin doch beim Herrn, ich bin doch gerettet, ja, aber doch haben wir noch die gefallene Natur. In unserer gefallenen Natur, in unserem Körper, da erleben wir etwas von der Schwäche. In dieser gefallenen Welt erleben wir, dass wir infiziert werden können durch Krankheiten, durch Sünde, durch Zweifel. Wir sind verletzlich, wir sind schwach wie so ein Pott, den man mit einem Hammer, mit einem Schlag zerschmettern kann. Aber mittendrin, schon in dieser gefallenen Natur, in dieser gefallenen Welt, in diesem Leben ist ein Schatz, beginnt etwas Neues in dem Alten, ist eine Kraft, ist Leben von Jesus her, ist Erneuerung. Aber das ist die Erklärung der Spannung in unserem Leben. Das müssen wir verstehen. Und jetzt bitte versteht mich nicht falsch. Jetzt ist es nicht so, das könnten wir ja denken, dass das eine ist Fakt, ne, das ist so ist es, so ist es. Schwäche, ja. Verfolgung, bei uns noch nicht. Bedrängnis, vielleicht. Sterben, Tod, Verfall, Trübsal, Fakt. Und das andere, schöner Traum, Kraft, Schatz, Schutz, Leben, Auferstehung, Erneuerung, Herrlichkeit. Wo soll das sein? Und Paulus sagt, nein, dann hättet ihr es falsch verstanden. Beides ist Realität. Das, was wir erleben und das, was Jesus jetzt schon in unserem Leben beginnt. Nicht die Schwäche und das alles sind nur die Fakten und das andere ist ein schöner Wunschtraum, sondern Paulus sagt, ich glaube das, ich weiß das, ich bekenne das. Das ist meine Botschaft. Und was machen wir jetzt damit? Für uns Christen ist es wichtig, dass wir das verstehen, damit wir ausgewogen leben. Lebst du in der Nachfolge ausgewogen? dass wir lernen, die Spannung zu ertragen. Ich will das kurz erklären, wie es falsch laufen kann. Es läuft dann falsch, wenn wir anfangen zu denken, ach, ist alles so schwer, ist alles so schlimm, es ist alles so schwierig. Und dann konzentrieren wir uns nur auf das Alte. Und dann wird unser Blick ganz negativ. Und dann denken wir gar nicht mehr daran, an das, was Jesus tut. Das andere ist genauso verkehrt. Dass wir jetzt nur noch an das Neue denken, ach, Jesus kann alles heilen, alles gut machen, alles richten, das ist ja richtig. Und dann verdrängen wir unsere eigene Schwäche und Not und Sündhaftigkeit. Wir müssen beides im Blick haben, beide Tatsachen annehmen, unsere Schwäche und Jesu Kraft. Verfolgung, Sterblichkeit, Tod und das, was Jesus tut durch Auferstehung, Erneuerung, die Herrlichkeit, die er bringt. Da ist Licht, nicht erst am Ende des Tunnels, aber das ganz herrliche Licht kommt am Ende des Tunnels. Paulus, zweimal unterbricht er hier seine Aufzählung in Vers 1 und in Vers 16 und sagt, darum werden wir nicht müde. Darum werden wir nicht müde. Und in Kapitel 5 sagt er zweimal, und da ist eigentlich so ein Blick in sein Herz möglich, so sind wir denn alle Zeit getrost. Ja, wir sind getrost. Wir werden müde, ich werde müde. Wie konnte Paulus in seiner Not nicht müde werden? Paulus hat das Geheimnis gehabt, dass er immer wieder auf Jesus geblickt hat. Wir gehen manchmal Irrwege. Von einem Irrweg berichtet unser Text. Da sagt er, man kann wie der Vogel Strauß den Kopf in den Sand stecken und sagen, mich geht gar nichts mehr an. Dann hat man den Mut verloren und vielleicht ist das dein Problem. Und das darf nicht sein, sagt Paulus, sondern wir wollen mutig vorangehen. Wir brauchen Mut. Wir verlieren nicht den Mut. Der andere Irrweg, so sagt Paulus, ist, dass man jetzt mit irgendwelchen Tricks das versucht. Das ist manchmal in Gemeinden so, man weiß, wie es richtig geht, aber man hat es gar nicht mehr. Und dann tut man so, als ob, und das ist dann die Heuchelei, das ist ganz schlimm, wo das geschieht. Und dann gibt es den Irrweg des Unglaubens, dass man sagt, für mich ist das gar nichts. Und wenn das dein Problem ist, dann ist Paulus ganz deutlich, woran liegt das? Du bist verblendet. Der Geist dieser Welt hat dich verblendet. Aber dann ist das möglich, dass wir wie Paulus sagen, ja, ich verstehe das. Es hat schon begonnen, es wird ganz kommen. Schon jetzt in meiner Schwäche, in meiner Not zeigt sich etwas von der Kraft und von dem Schutz und dem Leben Jesu. Das, sagt Paulus, was wir hier und da schon erleben, an Heilung, an Zuspruch, an Ermutigung, das wird einmal vollendet sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Die Hoffnung, die wir haben in der Ewigkeit, ist die Hoffnung, die uns im Hier und Jetzt begleitet. Ihr Lieben, und dieser Veränderungsprozess in Kapitel 4, Vers 6, da ist das Wort Metamorphose im Griechischen gebraucht, also dieses Bild einer Raupe, die sich in einen Schmetterling verwandelt. Dieser Veränderungsprozess, der kann heute Morgen beginnen. Licht kann heute Morgen in dein Dunkel kommen. In der Bibel gibt es immer wieder Dinge, die Gott tut und Dinge, die wir tun. Das, was Gott tut, das kann keiner von uns tun. Niemand kann sein Leben verändern. Das tut Gott. Aber was wir tun können, das sollten wir tun. Wir können ihn darum bitten. Wir können, so wie es Johannes sagt, wir können ihn einladen. Denn welche ihn baten, dass sie Gottes Kinder sein dürften, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das können wir tun. Wir dürfen ihn einladen. Herr, komm du in mein Leben. Ich will dich aufnehmen. Vergib du mir meine Schuld. Gib du mir Macht, dein Kind zu werden. Gestalte mich um in dein Ebenbild. Verändere du mich zu dem Menschen, den du in mir siehst. Das kann Jesus tun. Und das andere, das tun wir. Wir kommen zum Kreuz. Wir bitten den Herrn, komm du jetzt auch in mein Leben. Übernimm du die Führung in meinem Leben. Vielleicht hast du schon alle Hoffnungen aufgegeben. Es gibt ein ganz furchtbares Beispiel einer Dressur von Elefanten in Indien. Kleine Elefanten wurden an einem Tau festgemacht, an einem Flock. Und dann der große Elefant, der hat sich so daran gewöhnt, dass er da nicht loskommt, dass er das überhaupt nicht mehr probiert hat. Keine Hoffnung. Und vielleicht ist mancher so geprägt durch schwere Erlebnisse in der Kindheit, erschüttert durch das, wo du hindurchgegangen bist, die große Not, die du erfahren hast. Und da können wir gebunden sein und wir wissen selber gar nicht mehr, wie wir loskommen können. Und da ist dieser Sonntag nach Epiphanias für dich eine große Chance. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Er, der Durchbrecher, macht alle recht frei. Er kann auch dich frei machen. Und wenn das dein Wunsch ist, dann komm doch heute Morgen. Vielleicht machst du es sogar bildlich fest. Kommst du hier vor, dann räumen wir ein bisschen das weg und kommst zum Kreuz und nimmst das einfach in Anspruch. Jesus lädt dich ein, komm. Du jetzt, so kannst du beten, auch in mein Leben, in meine Schwachheit, in meine Dunkelheit. damit jetzt auch bei mir deutlich wird, dass die überschwängliche Kraft von dir sei und nicht von mir. Wir haben die Möglichkeit auch zur Segnung und zur Seelsorge, zum Gebet. Marion, Susanne, Alex und Urs stehen dafür zur Verfügung, während wir jetzt einige Zeit haben für unseren Lobpreis, unsere Anbetung. Und ich lade dich ein, komm zum Kreuz, bleib nicht in deinem Tunnel, nimm dieses Licht an, das auch über dir heute Morgen aufgehen darf. Amen. Thank you.